Ja, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Kai Nadolny, ich bin aus Rostock, aus dem Osten. Und ich werde euch versuchen, jetzt 45 Minuten so ein bisschen die Geschichte der DDR näher zu bringen und so ein paar Lebensbereiche des Alltags im Sozialismus zu zeigen. Und vielleicht macht es die einen oder den anderen neugierig auf ein bisschen mehr Wissen zur DDR. Mehr schafft man in 45 Minuten nicht. Wer möchte nach diesen 45 Minuten, ich würde da hinten nochmal in die Ecke, dann können man Leute, die noch was loswerden wollen oder so, mich gerne ansprechen. Also nach den 45 Minuten bin ich nochmal da hinten für eine Zeit. Ja, da ist ja schon die Folie, wollte ich noch irgendwas vorsagen. Ja, vielleicht wie ich auf das Thema überhaupt kam. Das Ganze... Ich mit Leuten erzählt und dann kam halt die Frage auf, wann waren wir auch hier in Lerz gewesen? Wo sind wir eigentlich? Im Osten oder im Westen? Also, ne, das ist das eine, dass es überhaupt einen Unterschied macht und die Leute zum Teil eben gar nicht wissen, was für eine Geschichte hier war. Das zweite, wenn man jetzt bedenkt, dass es war vor 30 Jahren war die Wende und die Leute, die jetzt so 35 sind, die haben quasi das bewusst gar nicht mehr miterlebt. Also auch nochmal ein weiterer Grund, vielleicht einfach zu erzählen, was überhaupt war. Und wir haben auch Leute zum Beispiel gehabt in Rostock, die sind ins Stasi-Museum gegangen, so bei internationalen Austausch und wussten überhaupt nicht, was soll das jetzt, ne? Also bevor man Stasi-Museum versteht, muss man überhaupt verstehen, in welchem Land gab es das überhaupt, ne? Deswegen heute dieser Vortrag. Ja, vielleicht als erste Frage, wer von euch wohnt denn gerade im Osten? Meldet euch mal bitte. Okay. Und wer ist im Osten geboren? Ist jemand im Osten geboren? In der DDR geboren? Ganz, ganz paar. Okay, 5, 6 Leute. Na gut. Okay. Ja, vielleicht, hier sieht man es, so ein paar Sachen schon mal. Ne? Links ist sozusagen, das ist die DDR gewesen, zwischen der Bundesrepublik, der Volksrepublik Polen hieß es damals, unten der Tschechisch-Slowakischen Republik, der Tschechisch-Slowakisch-Sozialistischen Republik, was heute Tschechien und Slowakei heißt, und oben Dänemark. Das hier gehörte zum Ostblock, das war quasi der Westen. Und die DDR, seht ihr schon, in der Mitte Berlin, West-Berlin, was verwaltungsmäßig zur Bundesrepublik gehörte, die Insel in der DDR. Oben nochmal eine Tribüne, 40 Jahre DDR, da gab es halt so große Massenveranstaltungen und unten nochmal die Demonstration vom November 89, also das lag zeitlich alles dicht beieinander. Das Wappen der DDR, die Fahne der Bundesrepublik kennen, kennt ihr ja alle, ne? So ähnlich, bloß in der Mitte noch Hammerzirkel, Ehrenkranz. Von der Idee her war der Hammer für die Arbeiter, der Ehrenkranz für die Bauern und der Zirkel für die Intelligenz. Daraus setzten sich Arbeiter, hieß es nicht, sondern Werktätige in der DDR. Und da unten seit den 70er Jahren ist die DDR ja auch anerkannt gewesen und UNO-Mitglied und hat dann auch so ein internationales Autokennzeichen bekommen. Also wenn ihr das irgendwo seht, logisch. Okay, dann fange ich mal an, wie kam es überhaupt dazu? Zwei deutsche Staaten, 41 Jahre lang. Ich hole mal ein bisschen aus, aber das ist nicht zu lang, das ist nur die eine Folie. Kapitalismus im 19. Jahrhundert führt zu Massenelend, gerade Deutschland, Wohnverhältnisse. Ich habe mir das auch für Berlin, also es gab 6, 7 Leute, eine Familie in einer Wohnung. Es gab Arbeitszeiten von 14 Stunden, von 12 Stunden. Die 7-Tage-Woche herrschte vor, also... im Prinzip vom Leben her schlimme Verhältnisse und in dieser Zeit entstand halt die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland, Europa und auch die Gewerkschaften und haben versucht, dieses Leben Stück für Stück für die Mehrheit zu verbessern. Das gelang auch Stück für Stück für Stück, in kleinen Schrittchen, der erste Urlaub Anfang des 20. Jahrhunderts, 3 Tage waren das damals in einem bestimmten Tarifvertrag, also es wurde Stück für Stück besser und das Deutsche Kaiserreich begann den Ersten Weltkrieg, hat den, wie ihr wisst, verloren, die Weimarer Republik, die SPD kam an die Macht und hat einige dieser Forderungen, die in dieser Vorzeit aus der Arbeiterinnenbewegung entstanden sind, auch verwirklicht. Ne? Man denke an das Frauenwahlrecht, man denke an den 8-Stunden-Tag, der war damals eine Revolution, an eine Verfassung, dass jeder wählen konnte, unabhängig vom Geldbeutel, das Wahlalter wurde runtergesetzt. Also es hat sich demokratisiert und es gab auch eine Reihe von Verbesserungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Das Ganze war relativ kurz, vielleicht auch nochmal ein Grund, sich, wenn man sich vorstellt, das Deutsche Reich war so ein bisschen über 40 Jahre, dann kam der Erste Weltkrieg, ne? Die Weimarer Republik, das waren gerade mal 14 Jahre, dann war sie schon zu Ende und der deutsche Faschismus, die Nazis haben auch nochmal 12 Jahre regiert und sowjetische Besatzungszone mit DDR waren fast 45 Jahre. Also das war schon sehr, sehr lang, sodass man nicht sagen kann, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ne, dass das keine Bedeutung hatte. Also schon allein von den Jahren her. Hier habe ich geschrieben, gesellschaftliche Widersprüche wurden durch den Ersten Weltkrieg nicht gelöst. Also ich habe gesagt, ein paar Verbesserungen gab es oder auch erhebliche. Aber zum Ende der Weimarer Republik, diese Massenarbeitslosigkeit und weiterhin schlechte Lebensbedingungen bis zu Teile der Bevölkerung, die unterversorgt und hungerten, hat den Aufstieg des Faschismus auch begünstigt. Und die Nazis haben die Weimarer Republik abgeschafft, die Demokratie abgeschafft und das ist ja soweit auch bekannt. Der Zweite Weltkrieg begann, ganz Europa und auch Teile der Welt waren von Krieg überzogen. 60 Millionen Tote insgesamt und Ermordung von politischen Gegnern, von Juden und so weiter. Das war so die Gesamtlage quasi davor, bevor, hier sieht man es, nach 12 Jahren Faschismus kapituliert am 18. Mai 1945 Nazi-Deutschland bedingungslos und das Land war aufgeteilt in Besatzungszonen, die westlichen Staaten, die USA, Großbritannien und Frankreich waren die Besatzungszonen, was später Bundesrepublik wurde und das, was DDR war, war sowjetische Besatzungszone, da waren die sowjetischen Soldaten stationiert und auch Berlin hat man quasi, obwohl das von der Roten Armee befreit wurde, wurde auch Berlin in 4 Besatzungszonen geteilt, hat man sich kurz nach dem Krieg geeinigt, wie man das macht. Und ähnliches gilt auch für Österreich. Ne? Auch Wien waren 4 Besatzungszonen geteilt und das Land auch in 4. Hat man, ist schon lange her, weil die Geschichte dann anders war, aber ähnliche Ausgangslage. Ja. Genau, nun waren die westlichen Besatzungsmächte, haben Marktwirtschaft, Kapitalismus als Grundprinzip gehabt. Die Sowjetunion hat sich als sozialistischer Staat verstanden. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die Welt ganz schnell in diese Blöcke geteilt. Ich zeige auch gleich nochmal ein Foto, dass man sich das vorstellt, was für viele in Europa halt für viele Jahrzehnte Realität war. Und vielleicht für den Osten, für die sowjetische Besatzungszone, ein paar Zahlen. Ich habe hier reingeschrieben, Entnazifizierung und Wiedergutmachung. Das ist also ein Ausmaß gewesen. Das gab es natürlich auch im Westen, aber jetzt ist ja Thema der Osten. Also es gab Kriegsverbrecherprozesse im Osten, wo insgesamt 18.300 NS-Kriegsverbrecher verurteilt worden sind. Davon jetzt mal so eine Zahl, 10.000 Angehörige der SS. Dann gab es Entlassungen, also eine riesige Entlassungswelle aus Verwaltung, Polizei, Bildung und Wirtschaft. Also man hatte bis Anfang 1947 in der DDR, war ja noch nicht DDR, in der sowjetischen Besatzungszone, 300.000 Personen aus Verwaltung, Wirtschaft, Polizei, Lehrer entlassen, weil sie halt NS-belastet waren. Das ist natürlich einerseits ein großes Problem gewesen für so eine Gesellschaft, weil du halt lauter Leute, die Know-how haben, rauswirfst. Andererseits ist es natürlich auch eine Chance für andere, genau in diese Positionen, Stellen zu kommen. Ne? Das war, wenn man jetzt so will, ein Elitenaustausch vom großen Ausmaß. Nochmal, um dieses Wiedergutmachung vielleicht nochmal zu verbildlichen, was da unten steht. Ich habe mal ein paar Zahlen geguckt. Also 1946 zum Beispiel wurden in der Ostzone 50% dessen, was produziert wurde, an Reparationszahlungen, also an Wiedergutmachung in die Sowjetunion gebracht. Ganze Lager wurden geräumt, wo Fertigprodukte lagen. Es wurden auch ganze Betriebe abmontiert. Auch Gleise zum Beispiel, ein erheblicher Anteil von Schienen sozusagen, wurde einfach abmontiert in die Sowjetunion als Wiedergutmachung für die Schäden, die Nazi-Deutschland angerichtet hat. Mal im Vergleich, im Westen wurden 14% 1946 von dem, was produziert wurde, an Reparationen in die westlichen Länder geschickt. Und also das gab sozusagen schon eine schwierige Ausgangslage ökonomisch am Anfang. Vielleicht nochmal hier die Bodenreform als Stichwort, auch was das für ein Ausmaß hatte in der sowjetischen Besatzungszone. Insgesamt wurden 3,3 Millionen Hektar umverteilt. Das von der Vorstellung her, alles was über 100 Hektar ist, wurde quasi enteignet. Und das entsprach ungefähr 35% der landwirtschaftlichen Fläche damals. Ja, das ging in erster Linie eine Umverteilung, also zwei Drittel wurden verteilt an 500, ungefähr eine halbe Million Leute, die dann das bewirtschaftet haben, und ein Drittel dieser 3,3 Millionen Hektar ging an den Staat. Also auch das wieder ein enormer Ausmaß. Aber das war noch alles vor Gründung der DDR. Hier vielleicht nochmal ganz kurz, wie Europa eigentlich aussah. Das Bild, die Leute, die nicht aus der Zeit kommen, kennen das meist gar nicht. Das Blaue, das ist quasi so, wenn man will, die NATO. Und das Rote ist dann der Warschauer Pakt, das waren die zwei Blöcke. Dann ist hier ein Haufen neutraler Länder, die aber im Prinzip westliche Demokratien waren, ne, so wie Schweden, Finnland, Österreich. Obwohl, wenn man sich Finnland nochmal anguckt oder Österreich, die Neutralitätsgebot, also sie haben so westliche Demokratien, hatten aber, durften sich anderen Blöcken nicht anschließen. Das war auch der Preis für Österreichs, sage ich mal, Besatzungsfreiheit. Die Besatzungsmächte sind raus, wenn Österreich sich für immer neutral erklärt. Das ist hier Jugoslawien, das Grüne, das ist nochmal ein bisschen anders, weil das, die haben sich auch als sozialistisch verstanden, aber nicht zum Ostblock gehörig. Und Albanien hat sich auch als sozialistisch verstanden, ist aber auch nochmal eine extra Geschichte sozusagen, ne? Ja, so sah Europa aus für 40 Jahre. Und dann am 7.10.49 wurde auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, abzüglich der Gebiete, die, das war quasi das Deutsche Reich vorher, und diese beiden, diese hellen Gebiete hier, da ging ein Teil an Polen, das sind die Ostgebiete, und das kleine obere, das ist heute noch Russland, das ging an die Sowjetunion. Und das, was übrig blieb, dieser rote Fleck aus den Territorien, wurde quasi die DDR. Und zwar kurz nach der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik wurde am 23.05.49 gegründet, war ja auch gerade ein Jahrestag dieses Jahr. Und die DDR wurde am 7.10.49 gegründet, kurz danach. Ja, was war die DDR? Also so, es gab eine Verfassung, es gab eine Volkskammer, also eine Art Parlament. Es gab ein Politbüro, das war quasi... Es waren 15 bis 25 Leute aus der SED, also die Obersten der SED, erzähle ich auch gleich nochmal. Die Sozialistische Einheitspartei, das war quasi die Regierungspartei dort. Und die trafen sich, das war ganz interessant, diese 15 bis 25 Leute, wenn man sich welche Zeit anguckte, die trafen sich halt jeden Dienstag um 10 für 2 Stunden und waren das oberste Entscheidungsgremium des Landes, wenn man so will, was tatsächliche Macht hatte. Es gab natürlich auch eine Volkskammer, ein Parlament, aber wenn man den Ort sucht, wo die wirkliche Macht liegt, ne, bei uns könnte man sagen, heute in der Bundesrepublik werden im Parlament ja wirklich Gesetze verabschiedet, das war damals nicht so. Also entscheidend war dieses Politbüro. Deswegen auch autoritärer Sozialismus, es gibt auch Leute, die sagen, es war gar kein Sozialismus, da gibt es ja verschiedene Ansichten zu, aber das wäre extra Thema. Es gab nicht nur die SED, das war... Vom Ursprung her ist die 46 gegründet worden. Das war ein Zwangszusammenschluss von SPD und KPD damals. Die Idee war quasi, die Arbeiterparteien KPD und SED sollten nicht gegeneinander stehen, sondern zusammen. In West-Berlin hat man das tatsächlich abstimmen lassen, ob es eine sofortige Vereinigung geben sollte von SPD und KPD. Und da haben sich aber 80% der SPD-Mitglieder dagegen entschieden. Also hat man im Osten auf Wahlen verzichtet, um das Ergebnis zu bekommen, und hat dann, deswegen heißt es Zwangsvereinigung. Das heißt nicht, dass, dass es SPD gab, die das auch gut fanden oder so, ne? Aber in der Mehrheit eben nicht. Und in der DDR waren anders als in anderen Ostblockländern auch andere Parteien. Also wer sich so ein bisschen beschäftigt, wird auch auf die CDU stoßen, wird auf die Liberaldemokratische Partei Deutschlands stoßen, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, auf die Demokratische Bauernpartei Deutschlands. Also tatsächlich gab es 5 Parteien. Die waren aber alle im Grunde nicht in Opposition. Westliche Demokratien funktionieren ja mit Opposition und Regierung, und da war das, die haben die Regierungspolitik unterstützt. Das Parlament wurde, die Volkskammer, auch nicht in dem Sinne gewählt, dass man den verschiedenen Parteien je nach Stimmung verschieden viele Stimmen geben konnte, sondern die haben eine Einheitsliste aufgestellt. Also sagen wir mal, diese 5 Parteien haben sich quasi vorab gedealt, in Wirklichkeit hat die SED das vorgegeben, wie viel Stimmen man im Parlament hat. Und diese Einheitsliste konnte die Bevölkerung in Wahlen nur zustimmen oder komplett ablehnen. Also nach demokratischen Prinzipien keine Wahl. Die einzigen demokratischen Wahlen, die es manchmal ungefähr gab, waren 1946. Dort gab es, auch Ostdeutschland war in 5 Länder geteilt, wie sie heute sind. Und in diesen Bundesländern gab es Landtagswahlen, und da hat die SED immer so 45 bis 48% der Stimmen bekommen. Also kurz nach dem Krieg gab es so die Hälfte der Bevölkerung, die, und das war auch das demokratischste an Wahlen, was es bis 1989 denn gab. Steht da auch, ne? Ja, hab ich. Nee, steht da nicht. Genau, vielleicht, wenn man so einen Namen hört, wie Otto Grotewohl, der war ursprünglich SPD-Mitglied, dann SED, der wird Ministerpräsident. Wilhelm Pieck, das war der erste Präsident der DDR. Später hat man das Präsidentenamt abgeschafft, deswegen hieß es immer Generalsekretär. Das war quasi der mächtigste Mann im Land und das war erst hier in der Zeit Walter Ulbricht und dann quasi Erich Honecker bis zur Wende. Und dann ging es nochmal anders weiter. Aber das waren so die beiden wichtigsten Personen in diesen 40 Jahren. Ganz am Ende war noch Egon Krenz für ein paar Monate oder Wochen Generalsekretär. Wollte ich noch was sagen dazu? Ja, was auch noch schon mal deutlich ist, ne, die Besatzung durch die sowjetische Armee, die waren halt bis zur Wende noch länger, bis 1994 dann waren es aber schon nur noch russische Soldaten. Die Sowjetunion war ja 92 zu Ende. Und waren auf dem Gebiet der DDR stationiert, ungefähr 500.000 Soldaten, das ist ziemlich viel, und haben quasi die, ja, also es war quasi die Hauptsystemgrenze, ähnlich war im Westen denn amerikanische, französische, britische und belgische Soldaten stationiert. Was kann man noch dazu sagen? Ja, vielleicht ein kurzer Punkt zur Wirtschaft. Es hieß ja mal Planwirtschaft und Marktwirtschaft. Im Osten galt die Planwirtschaft. Es gab eine Zentralverwaltungswirtschaft mit 5-Jahresplänen, Plankommissionen, die Ziele aufgestellt haben. Und, aber die Wirtschaftsgeschichte der DDR wäre nochmal ein extra Thema. Grundsätzlich ist es anders als heute. Also das meiste waren Staatsbetriebe. Es gab aber auch Genossenschaften. Zum Beispiel, wenn man diese LPGs hört auf dem Lande, das heißt Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, und Private. Und die privaten Firmen hatten das mal schwerer, mal leichter. Also nach dem Krieg, muss man sich vorstellen, wurden viele Betriebe einfach zu volkseigenen Betrieben. Das ging ganz einfach. Die haben die enteignet und der Chef konnte aber, der Eigentümer des Betriebes konnte in vielen Fällen einfach drinnen bleiben und weiterarbeiten als Angestellter dann. Und deswegen war das Weitermachen als volkseigener Betrieb auch relativ einfach. Einige sind dann auch gegangen oder Eigentümer von Betrieben, die das dann nicht machen wollten, da hat dann der zweite oder der dritte im Betrieb den Betrieb dann übernommen. Und deswegen gab es eigentlich einen relativ reibungslosen Übergang von privat in die Staatswirtschaft. Wenn man auf die Sicherheit guckt, die NVA wurde erst in den 50ern gegründet, das ist die Nationale Volksarmee, also wenn man auf den Begriff stößt, das war die Armee in der DDR, dann gab es die Volkspolizei, so hieß die, denn die Grenztruppen, die für die Sicherung der Grenze zuständig waren und auch verantwortlich für die Toten, was man heute so auch oft hört, ne, die Grenztoten und die Staatssicherheit, das ist auch in vielen Serien und so immer den Leuten ein Wort, das ist quasi die Geheimpolizei, was heute BND ist zum Beispiel. Es ist alles, ne? Man kann zu jedem einzelnen Punkt noch, ich habe immer gedacht, ist das vielleicht alles zu kurz, aber 45 Minuten, wenn man ein bisschen was erzählen will, ist halt knapp. Ja, vielleicht Bezirke, man konnte es auf der ersten Folie schon sehen, ne? Die Bundesländer wurden dann abgeschafft im Osten und es wurden Bezirke eingeführt. Ne? 15 Stück an der Zahl mit Berlin, mit Ostberlin war ein eigener Bezirk, zum Beispiel hier Mecklenburg-Vorpommern, um sich das vorzustellen, gab es halt 3 Bezirke. Im Norden, die ganze Ostseeküste, war der Bezirk Rostock, im Westen von Mecklenburg war der Bezirk Schwerin und im Osten von Mecklenburg war der Bezirk Neubrandenburg. Also wir wären jetzt im Bezirk Neubrandenburg. An den Autokennzeichen, das haben die nicht so schön gemacht wie im Westen, sondern die hießen dann A, B, C. Ne? A war Rostock, B Schwerin, C Neubrandenburg. Ein bisschen anders alles. Die DDR war Mitglied im RGW, das heißt Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Man muss sich das vielleicht vorstellen, so wie die Europäische Union oder früher hieß es ja Europäische Gemeinschaft, sowas in der Art, wo man sich quasi ökonomisch auch aufgeteilt hat, wer was produziert. Zum Beispiel kamen die Busse für den Ostblock oft aus Ungarn, die Icarus-Busse, wer jetzt auch so eine viereckigen Dinger umherfahren sieht, oder Eisenbahnwaggonbau war vor allem in der DDR, Straßenbahn kam oft aus der Tschechoslowakei. Also das war so ein bisschen aufgeteilt. Und Warschauer Pakt, das war vorne die roten Länder als diese blau-roten, das war quasi das Verteidigungsbündnis, so wie die NATO jetzt, hat sich der Osten auch zusammengeschlossen. Ja, ich habe die Phase hier Aufbauphasen Stabilisierung genannt. Eigentlich könnte man da noch mehr Phasen drin sehen, aber so grob. Gründung der LPGs gab es auch, also habe ich vorhin schon gesagt, ne, dass nach der Bodenreform waren halt einzelne Bauern und man wollte das ähnlich wie in der Sowjetunion die Landwirtschaft kollektivieren, also dass die Bauern sich zusammentun und das war teils freiwillig, teils mit Zwang und ja, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Man hat dann sozusagen in den 60er und 70er Jahren so auch die Industrialisierung der Landwirtschaft. Das fällt heute noch auf, wer durch den Osten fährt und zum Beispiel im Vergleich zu Niedersachsen oder zu Hessen die Feldergrößen sich anguckt. Ne? Oft hat man im Osten riesige Felder, weil es halt ein Betrieb war und im Westen hat man es kleinteiliger, weil es dort von vielen Bauern bewirtschaftet wurde. Die Tendenz zu größeren Betrieben gibt es aber heute genauso, auch seit der Wende. Was auch in der Presse manchmal, was man so vielleicht mal mitbekommen hat, ist der 17. Juni 1953, der Arbeiterinnenaufstand in der DDR. Ich habe mal geguckt, 55 Tote durch Polizei und sowjetische Armee beendet wurde. Man kennt die Bilder aus der Presse, der war jetzt auch gerade ein Jahrestag. Gründe waren vor allem, es gab viele Gründe, eine Mischung von Gründen, aber der Staatshaushalt hat nicht gepasst. Es gab mehr Ausgaben als Einnahmen in dieser Zeit, auch aufgrund von Reparationen und Aufbau der Schwerindustrie. Man hat die Konsumgüterindustrie vernachlässigt. Und in dieser Zeit hat man dann auch noch die Normen erhöht. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten halt mehr schaffen. Und das war so der Anlass für die Proteste. Es gab aber auch demokratische Forderungen nach Wahlen und so weiter. Das war auch alles in dem Zusammenhang. Der wurde niedergeschlagen. Vielleicht nochmal so um die Grobgeschichte. Es gab keine Anerkennung der DDR durch die BRD. Die BRD hat versucht, ähnlich wie das jetzt China bei Taiwan macht, wer dieses Spezialthema kennt, so einen Alleinvertretungsanspruch zu haben. Also sie haben versucht, alle Länder, die die DDR anerkennen, erkennt die Bundesrepublik, beendet ihre diplomatischen Beziehungen. Kann man sich vorstellen, dass viele Länder halt abwägen, ne, wenn Portugal hat mehr mit Westdeutschland zu tun, also wird es die politischen Beziehungen mit Westdeutschland stabil halten wollen, also hat es die DDR nicht anerkannt. Im Prinzip am Anfang nur durch den Ostblock anerkannt, das hat sich aber im Laufe der Zeit verändert. Die Systemauseinandersetzung, um nochmal zu zeigen, wie krass das war, in Westdeutschland ist ja die KPD im ersten Bundesparlament auch vertreten gewesen, wurde dann aber 1953 verboten. Später wurde dann auch mit Unterstützung der DDR die DKP gegründet. Also das war, die Ost-West-Auseinandersetzung hat sich immerzu in der Politik dieser Länder ausgewirkt. Die innerdeutsche Grenze war relativ schnell geschlossen, wenn ihr euch erinnert an diese Grenze. Aber West-Berlin war ja wie so eine kleine Insel, gehörte sozusagen, war geschützt worden durch die Westmächte und die Grenzen waren auf. Und jeder Bürger in der DDR, der quasi nicht mehr wollte, konnte und so weiter, aus welchen Gründen auch immer, aus politischen, aus wirtschaftlichen, konnte halt oder aus Familiengründen, konnte in den Westen gehen. Dann musste er nach West-Berlin reisen und konnte von dort aus in die Bundesrepublik und Bürger der Bundesrepublik werden. Und das haben auch viele genutzt. Man kann sich vorstellen, dass es da Millionen Gründe für gab, von politischen eben bis wirtschaftlichen. Und das hat dazu Problemen geführt. Ne? Ich mache mal so ein Beispiel, wo man sich vielleicht gut vorstellen kann. In der DDR gab es 40.000 Ärztinnen und Ärzte ungefähr. Und die Stasi hat das mal zu Ende der 80er Jahre aufgeschrieben. Man schätzt, die Stasi selbst hat geschätzt, dass 10% dieser Ärztinnen und Ärzte ausreisewillig sind, also gerne in den Westen gehen würden. Davon überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen, weil man in der DDR ein Gehalt von 1.000 Ostmark bekommen hat und im Westen als Arzt vielleicht bei 4.000, 5.000 mindestens landet irgendwann, ne? D-Mark dann, also Westgeld. Und das war natürlich ein enormer Anreiz. Und die Bundesrepublik hat natürlich jeden Deutschen aus der DDR sofort anerkannt. Es gab auch Wanderungen umgedreht. Im Laufe der Zeit sind ungefähr 3,5 Millionen Ostdeutsche in den Westen gegangen und ungefähr 500.000 Westdeutsche in den Osten. Also es war eindeutig wesentlich mehr Abwanderung und Flucht Richtung Westen. Das hat zu Alltagsproblemen geführt, ne? Gerade Leute, die so wie Ärztinnen und Ärzte, was ich eben schon sagte, hat zu Problemen geführt. Man hat deswegen am 13.08.61 die Mauer gebaut in Berlin, also die einzige Möglichkeit, das Land zu verlassen, versperrt. Und damit ist auch quasi die Abwanderung Richtung Westen gestoppt worden. Und um nochmal, weil Grenzregime, das habe ich nochmal geguckt, was denn jetzt der Forschungsstand ist. Man geht davon aus, dass 421 Tötungen durch das Grenzregime stattgefunden haben. Also das ist die Anzahl der Menschen, die zwischen 1961 und 89, als sie wieder aufgemacht wurde, dort getötet, umgekommen sind. Ich habe nochmal geguckt, auf Seiten der Grenztruppen sind 27 Angehörige der Grenztruppen umgekommen oder getötet worden. Und das sind Ermittlungen der Berliner, die Berliner haben quasi nach der Wende eine Polizeistelle eröffnet, zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Die haben das quasi als Aufgabe gehabt, herauszufinden, wie viel Tote es gab. Ja, jetzt vielleicht mal eine Folie, um nochmal zu zeigen, ja, mit 13,8 Millionen ging das sozusagen los auf dem Gebiet der DDR, dann die DDR 49. Hier war dann der Mauerbau und man sieht, dann blieb quasi die Bevölkerung relativ stabil, wurde immer ein bisschen weniger. Hier gab es nachher auch die Möglichkeit, per Ausreiseantrag wegzugehen. Und dann war quasi die Wende und die Fluchtmöglichkeit über Ungarn und dann ging es nochmal kräftig nach unten. Heute sind wir ungefähr 13,5 Millionen in Ostdeutschland und Ostberlin. Also es ging dann, geht immer noch weiter. Ja, so der zweite Abschnitt, den habe ich jetzt genannt, Anerkennung und Sozialstaat. Das ist, auch wenn man so vielleicht Verwandte oder so befragt, immer die Zeit von, die immer als besonders ökonomisch gut oder so beschrieben wird. Und es gab verschiedene wirtschaftliche Anstrengungen. Am Anfang hat man die Schwerindustrie aufgebaut, dann hat man gemerkt, die Bevölkerung hat Bedarfe nach Konsumgüterindustrie und so, dann wurde das verstärkt. Und weil man in der Konkurrenz auch zur Bundesrepublik stand, hat man auch immer den Ausbau des Sozialstaates im Fokus gehabt. Ich mache jetzt mal so ein paar Punkte, was zum Beispiel Ausbau Sozialstaat eigentlich heißt, was so 70er, 80er Jahre normal war. Also geringe Mieten und Nebenkosten, man kann so sagen, Miete zum Beispiel eine Ostmark je Quadratmeter war normal. Gesundheitsversorgung war grundsätzlich kostenlos, also bis zur Brille oder Zahnersatz, wo heute manche Leute sparen müssen für billiger Nah- und Fernverkehr, günstige Grundnahrungsmittel, die subventioniert waren, kostenlose Bildung, günstige Theater, Kultur, Kino. Wenn man sich die Kartenpreise anguckt und das mit dem Lohn vergleicht, dann sind das lachhafte Eintrittspreise. Wenn man heute zum Beispiel in ein kommunales Theater geht, zum Beispiel in Rostock, und man bezahlt hat 35 Euro für ein philharmonisches Konzert, wer kann sich das leisten? Also das, allerdings muss sich das auch eine Gesellschaft leisten können, wenn sie das günstig anbietet. Ne? Günstiger Urlaub, zum Beispiel 14 Tage, FDGB, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund heißt das, die oft für Urlaube zuständig werden, für 65 Mark. Soziale Gleichheit, habe ich auch nochmal geguckt, der Durchschnittslohn lag zum Ende der DDR bei 1280 Ostmark und die Lohnspannen waren halt gering. Einer der größten Stahlkonzerne Europas war die EcoStahl in Eisenhüttenstadt und der Konzernleiter, was damals Kombinat hieß, der hat halt 3500 Ostmark bekommen. Da sieht man halt, das ist das Dreifache. Ne? Herr Ackermann hatte damals ungefähr, als er noch Chef der Deutschen Bank war, 5000 Euro pro Stunde verdient. Und das war so die Spanne, die möglich war. Die Minister hatten so 5000 Ostmark, also 1 zu 5 war so das, was keine Arbeitslosigkeit, mal so was Sozialstaat bedeutete. In den 70er Jahren im Westen gingen die 68er los und da hat sich das Verhältnis zwischen DDR und Bundesrepublik entspannt. Ein diplomatisches Tauwetter mit der Bundesrepublik, die Regierung Brandt kam an die Macht, die sozialliberale Ära. Und der Westen, Westdeutschland hat halt versucht, sich bessere Beziehungen mit dem Osten zu bekommen, mit der DDR, aber auch dem Ostblock insgesamt. Und man hat sich geeinigt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen untereinander. Man hat das nicht Botschaft genannt, sondern ständige Vertretung. Also wenn ihr euch mal wundert, Botschaft der DDR hieß das nicht, Botschaft der Bundesrepublik, sondern es hieß immer die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Bisschen umständlich, aber damit wollte man quasi so nicht ganz seiner Politik, die man vorgeführt hat, im Westen widersprechen. Die DDR und die Bundesrepublik wurden dann UNO-Mitglied und bis 1989 hat die DDR zu 139 Staaten diplomatische Beziehungen aufgebaut. Also die internationale Anerkennung. Und gleichzeitig, was ich hier unten nochmal angesprochen habe, war die Kulturpolitik, die könnte, das wäre auch nochmal ein extra Thema, aber die war immer so. Also mal war mehr möglich, mal weniger, aber die war immer dirigistisch, immer im gewissen Sinne autoritär. Welches Buch entschied, haben halt, lag letztlich die Entscheidung bei den Verlagen, also indirekt auch beim Staat. Es gab Satiriker, mussten quasi, wenn sie, sowas gab es auch in der DDR, aber die mussten dann ihren Text quasi vor staatlichen Kommissionen vorlegen, die dann das gelesen haben und dann bewilligt oder nicht bewilligt haben. Und die Künstler des Landes haben halt immer versucht, Lücken zu finden, soweit sie kritisch der DDR gegenüberstanden. Es gab ja nicht nur Kritik sozusagen grundsätzlich, sondern auch aus einer linken, aus einer sozialistischen Sicht an der DDR und haben versucht, die Lücke zu finden. Ganz oft gab es, was ich auch immer gelesen habe, tatsächlich Bereiche, wo viel möglich war. Es gab zum Beispiel, auf Discos musste 60% Ostmusik gespielt werden, 40% durfte Westmusik sein. Es gab viele DJs, die sich daran überhaupt nicht gehalten hatten, was aber auch keine Konsequenzen hatte. Und dann gibt es schon Fälle, wo es Konsequenzen hatte, ne? Also es war immer so ein, was geht nicht. Vielleicht so viel Ausbürgen von linken Kritikern, das hat Wolf Biermann, ist vielleicht so ein Begriff, und wer da mehr zu lesen will, kann mal gucken. Da gab es dann auch Künstlerinnen in der DDR, die sich solidarisch gezeigt haben, auch ganz offiziell vom Schriftstellerverband. Und das hat zu erheblichen Problemen geführt für die, die sich auch solidarisch mit ihm erklärt haben. Ja, dann haben wir hier das Krise und Ende der DDR. Oh, ich muss schneller werden. Ich sehe gerade, das sind ja nur noch eine Viertelstunde. Okay, ich versuche mal. Es wird immer gesagt, Verschuldung, ökonomische Schwierigkeiten, das stimmt. Verschuldung war ca. 20 Milliarden D-Mark, wenn man das aber heute mit vergleicht, auch der Nachwendezustand. Die ökonomischen Probleme waren nicht die Ursache des Endes. Also auch eine Verschuldung von 20 Milliarden hat nicht den Schuldendienst der DDR in Frage gestellt. Also da muss es viel mehr Ursachen geben zum Ende. Auch politische Ursachen, das Ökonomische allein reicht nicht als Erklärung. Es gab fehlende Investitionen, also diese ökonomischen Schwierigkeiten. Man konnte quasi in die Betriebe, in die Infrastruktur, diese ganzen Sozialleistungen und Subventionen waren halt teuer. Und man hat entsprechend Investitionen in die Industriebetriebe runtergefahren. Es mangelt auch an Arbeitskräften, also zum einen gab es Arbeitskräfte, wo man sich wundert, was sind denn das für Arbeitskräfte, zum Beispiel Pförtner an einem Wohnheim oder so, was es heute gar nicht mehr gibt. Andererseits gab es einen Mangel an Arbeitskräften, der versucht worden ist durch Vertragsarbeiter, das ist auch so ein Ostbegriff, ne? Was im Westen hieß es Gastarbeiter. Man hat versucht zum Beispiel Leute aus Vietnam, aber es waren auch Leute aus Polen, Ungarn da, die halt für eine begrenzte Zeit gearbeitet haben in Betrieben der DDR. Dann kam ein entscheidender Schritt. Die Probleme, die es im Osten gab, gab es ja nicht nur in der DDR, sondern auch in der Sowjetunion. Und die Phase der Stagnation wurde auch immer gesagt. 1986 ist Gorbatschow der Chef der Kommunistischen Partei und Präsident der Sowjetunion geworden. Und der hat gesagt, Glasnost und Perestroika, und hat gesagt, er wird nicht mehr intervenieren im Osten. Also er schickt nicht mehr die Streitkräfte, wenn der Ostblock irgendwas macht. Und wer das weiß, das war immer die Drohung. Würde man sich zu weit vom sowjetischen Kurs entfernen, würde die Sowjetunion eingreifen. Und das hat sie zum Beispiel 1968 auch in der Tschechoslowakei gemacht. Dort hat die Kommunistische Partei diesen Prager Frühling, ne, die hat Meinungsfreiheit und zensurfreie Presse eingeführt, die Zensur abgeschafft. Das hat der Sowjetunion nicht gefallen, jetzt mal umgangssprachlich. Und dann ist sie halt mit ihren Verbündeten und ihren Truppen rein und hat das Ganze beendet und ihnen eine genehme Führung eingesetzt. Und das war so ein Szenario, okay, wenn man diesen Weg gibt es halt nicht für die Ostblockländer. Und Gorbatschow hat dann gesagt, macht, was ihr wollt, jetzt umgangssprachlich. Und das hat die DDR-Führung sehr kritisch gesehen. Und letztlich hat Ungarn den Zaun weggenommen zu Österreich. Dieser Block, was ihr vorhin auf der Karte gesehen habt, dieser Linie, der war halt bewacht. Man konnte nicht als DDR-Bürger einfach nach Bulgarien und dann irgendwo nach Griechenland rüber. Da waren überall Zäune und Wachen. Und ebenso zwischen Ungarn und Österreich. Und mit einem hat Ungarn gesagt, wir kontrollieren die Grenze nicht mehr. Ja, und dann konnten die DDR-Bürger, die es nach Ungarn, war ein Land, was man bereisen konnte aus der DDR, also die Reisefreiheit im Sinne wie heute gibt es natürlich nicht, gab es nicht, aber es gab ein paar Länder, wo man hin konnte. Und Ungarn gehörte dazu und dann sind die einfach über die grüne Grenze nach Österreich gegangen und der nach Bayern und ja. Dann begann halt diese Massenflucht, auch diese Botschaftsflüchtlinge von Prag sind vielen Begriff, die sich so ein bisschen in der Geschichte nochmal auskennen. Und aufgrund dieser historischen Lage gab es dann auch Massendemonstrationen 89 in der DDR, zum Teil konfrontativ mit Polizei, aber letztlich gab es ausdrücklichen Befehl, es wird halt nicht geschossen. Das wurde dann auch eingehalten. Es gab Demonstrationen bis zu 1 Million Leute. Und am 7.10. wurde nochmal gefeiert, 40 Jahre DDR. Und am 9.11., also kurz danach sozusagen, war Krenz Staatschef und die Öffnung der Grenzen zur BRD erfolgte. Diese Bilder sind ja bekannt, ne? Diese zigtausenden Trabis und Wartburgs, die in den Westen gefahren sind. Und am 18.03., also auch wenige Monate danach, kam die Volkskammerwahl. Das war ja dieses ostdeutsche Pseudoparlament, was dann ein echtes Parlament wurde. Also das letzte halbe Jahr der Volkskammer war ein demokratisch gewähltes. Und da hat die Allianz für Deutschland, das war quasi die CDU und ihre verbündeten Parteien, die Wahl gewonnen, haben die Hälfte der Stimmen fast gehabt und konnten in der Volkskammer halt ihre Gesetze durchbringen, wie sie wollten. Huch. Und ja, Währungsunion am 1.7.90, da wurde die D-Mark im Osten eingeführt und noch ein paar Gesetze hat die Volkskammer gemacht, unter anderem auch die Nationalparkgesetze. Da freuen sich heute die Öko-Freunde, weil nämlich die Nationalparks und diese hohen Schutzstandards ohne diese letzten Gesetze halt nicht verwirklicht worden wären. Und die und am 3.10., sozusagen kurz vor dem 41. Jahrestag der Gründung, ist die DDR dann zur Bundesrepublik beigetreten und war weg. Jetzt habe ich nur noch wenig Zeit, aber ich habe so ein paar Bereiche aus dem Alltag und ich fange einfach mal an und gucken, wie weit wir kommen. Ich habe eigentlich 6 Bereiche, mal sehen. Der eine ist Arbeit. In der DDR, so wie heute für viele Menschen auch, war die Arbeit Mittelpunkt des Lebens. Es gab Vollbeschäftigung und bis zum Schluss. Und es gab nicht nur das Recht auf Arbeit, sondern auch die Pflicht. Und es gab auch strafgesetzliche Möglichkeiten für Leute, die dieser Pflicht zur Arbeit nicht nachkamen. Auch wenn das in der Realität wenig eine Rolle gespielt hat. Es gab einen hohen Frauenanteil von den Beschäftigten, ne? Das ist ja auch bekannt, diese 49,1% der Werktätigen, so hießen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort, waren Frauen. Und oft gibt es auch ein paar unübliche Geschichten, zum Beispiel die Kranfahrerinnen in Rostock an den Werften waren halt vor allem Frauen. Wenn man die heute interviewt, das war auch ganz lustig, dann sagen die, wir können das besser, wir haben die ruhigere Hand. So eine Geschichte, ne? Vielzahl betrieblicher Einrichtungen gab es, also es gab Betriebswohnungen, Betriebskrankenhäuser, Betriebstheater, Betriebstheatergruppen, also wo Arbeiterinnen und Arbeiter selber Theater gemacht haben, Kindergärten, Urlaubsplätze. Der Urlaub im Osten war 3 Wochen, 15 Tage. Es galt die 5-Tage-Woche, es gab 43 3/4 Wochen Arbeitszeit bis zur Wende ab 67. Hört sich viel an, wenn man den Arbeitsalltag mal mit Leuten bespricht, die zu DDR-Zeiten gearbeitet haben, dann ist das gab es oft wenig Wegezeiten, also gab natürlich auch stressige Jobs, aber meine Eltern zum Beispiel haben das immer sehr entspannt dargestellt. Also da, wo du hingezogen bist zum Wohnort, hast du auch Arbeit bekommen, in der Regel. Das ist ja heute auch sehr anders. Und Durchschnittslohn habe ich schon gesagt, die meisten Betriebe waren volkseigene Betriebe und Genossenschaften, es gab wenig private. Zum Wohnen, es gab zu wenig Wohnungen die ganze Zeit über. Am Anfang habe ich ja erzählt, der Zweite Weltkrieg, kann man sich vorstellen, da war ein Teil des Wohnungsbestandes kriegsbedingt zerstört worden. Zum Beispiel auch in Rostock, wo ich herkomme, da sieht man das bis heute, wo dann nach dem Krieg neu gebaut worden ist und was alles an Altstadtsubstanz kaputt war. Die Mieten waren staatlich festgelegt, sehr niedrig. Auf staatlicher Seite war das erstmal egal, weil der Staat quasi die Wohnung nach einem bestimmten Rhythmus renoviert hat oder manche auch gar nicht bis zur Wende oder eben mit diesem staatlichen Wohnungsbauprogramm gegenhalten wollte. Wenn du aber ein Haus privat besitzt hast, wo Mieterinnen waren, hast du auch nur diese kleine Miete nehmen können, weil das halt staatlich festgelegt war. Und dann haben dir natürlich Investitionsmittel gefehlt, sodass viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zu der Zeit ihre Wohnung halt an die Gemeinden abgegeben haben oder eben die Gebäude verfallen sind. Oder was es auch gab, da gab es auch viel Kreativität, dass die Bewohnerinnen und Bewohner selbst diese Häuser erhalten haben, also was heute so Mieterhaltungswohnen oder sowas ist. Und waren da auch sehr kreativ. Auch baurechtlich gesperrte Gebäude wurden zum Teil erschlossen. Deswegen auch vielleicht diese starke Hausbesetzerszene in Berlin oder sowas nach der Wende. Gab es auch in Rostock, gab es in vielen Städten, wo es quasi schon Vorerfahrungen mit selbstverwaltetem Wohnen gab. Eine Mark je Quadratmeter, das war so das, was der Staat mal mehr, mal weniger, aber so als Orientierung, was man sich merken kann, 8 Pfennig der Kilowattstunde Strom, auch das war ein subventionierter Preis, wo man sich auch streiten kann, war das so klug. Einheitsausstattung und Freiräume, habe ich da auch nochmal, Freiraum habe ich eben nochmal gesagt, ne? Also wenn man in so einem Altbau war, konnte man ziemlich viel, auch wer im Plattenbau gewohnt hat, konnte seinen Balkon gestalten und streichen, wo heute Wohnungsfirmen dir das untersagen, da überhaupt irgendwas zu machen, was außen sichtbar ist. Und Einheitsausstattung, das ist halt, kennt man so Leute, die in der DDR groß geworden sind und sich immer freuen, weil alle sich über dasselbe freuen, weil sie quasi dieselben Teller kennen, dieselben Schrankwände. Es gab nicht, weiß ich, 5 Fernsehfirmen, sondern es gab RFT, die haben halt den Standardfernseher. Es gab natürlich mehrere Fernsehergrößen, die man kaufen konnte, aber so ungefähr Einheitsausstattung. Genau, vielleicht kurz zum Gesundheitswesen. Ich habe noch 5 Minuten. Vor allem staatlich und kostenlos sind so vielleicht die beiden Überschriften. Es gab, was heute Arztpraxen sind, sind Ambulanzen. Alle waren staatlich angestellt. Auch ein Arzt oder eine Ärztin in der Ambulanz oder die Krankenschwestern dort waren Angestellte des staatlichen Gesundheitswesens. Es gab Polikliniken, was man heute vielleicht Ärztehäuser nennen würde, aber auch da sind die heute ja Privatärzte. Bei den Polikliniken waren das alle staatlich Angestellte. Dann gab es Krankenhäuser und SMH, wer das Wort mal hört, die schnelle medizinische Hilfe, was heute vielleicht so Notarzt ist. Es gab ein Betriebsgesundheitswesen auch nochmal. Ähnliches gibt es heute auch in Großbetrieben. Es gab eine Krankenkasse, also eine Einheitskrankenkasse und eine Sozialversicherung mit umfassendem Versicherungsschutz. Ziel war auch immer, die Arbeitskraft halt zu erhalten. Was ich schon meinte, Arbeitskräftemängel. Sicherlich ist es natürlich auch gut, wenn die Menschen gesund bleiben, sind sie zufriedener. Probleme, Personenmangel, veraltete Gebäude und Geräte, zum Teil fehlende Medizin. Zwar im Vergleich zur Welt immer noch ein sehr hoher Standard, aber der Vergleich war nicht die Welt, sondern war immer die Bundesrepublik Deutschland. Und da war die medizinische Versorgung in der DDR in vielen Bereichen halt schlechter. Es gab natürlich auch Sachen, Einzelsachen, die gut waren, ne? So wie die Polikliniken, die Ärztinnen auf den Dörfern und sowas, was organisiert worden ist. Aber wenn man das vergleicht, letztlich zum Beispiel bei der Lebenserwartung, da sieht man das denn, ne? Also bis 1971 war zum Beispiel hier die Lebenserwartung in West- und Ostdeutschland bei den Frauen noch gleich und hat sich dann bis zur Wende, wo der grüne Strich ist, auseinanderentwickelt und heute ist es immer noch auseinander, aber man sieht halt hier bei den Frauen ist das schon ungefähr wieder dasselbe. Ja, Bildung, Kinderkrippe, Kindergarten, das kennt man heute noch als Worte, ne? Heute heißt es ja Kita. POS, wer das hört, das ist die Polytechnische Oberschule, eigentlich eine Einheitsschule, was man im Westen vielleicht so Gesamtschule nennen würde, wo man von 1. bis zur 10. Klasse mit denselben Leuten meistens aus seiner Gegend zusammen war. Da war dieser soziale Aspekt halt in den Vordergrund gerückt worden. Wer Abitur machen wollte, der musste dann zu EOS gehen, das ist die erweiterte Oberschule, das war dann 2 Jahre zum Schluss und hat dann Abitur gehabt und konnte dann studieren. Das war so ein bisschen, die EOS-Zulassung war auch, da gab es auch politische Filter, zum Beispiel hatten Kinder von Pastoren Probleme an die EOS zu kommen oder Kinder von Intellektuellen, dann hieß es immer, man will halt Arbeit und Bauern fördern, da gab es verschiedene Phasen, es gab aber auch je nach Region verschiedene Schwerpunkte. Manchen wurde es quasi einfacher gemacht, da hinzukommen und anderen wurde das erschwert und das aus politischen Gründen. Ein Studium, man konnte aber auch zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur machen, also eine Berufsausbildung, das Abi nebenbei machen und dann studieren. Kostenfrei und geringe Gebühren für die Essensversorgung. Es gab einen einheitlichen Lehrplan für den ganzen Osten. Der Fokus war auf Naturwissenschaften und ansonsten war es eine autoritäre, staatsorientierte Erziehung. Auch das war wieder in der Praxis sehr verschieden, wenn man mit Leuten spricht. Es gab zum Beispiel Staatsbürgerkundeunterricht, also ein Unterricht, der sich damit beschäftigt, wie Staatsbürger die Welt auffassen sollen, Gesellschaft verstehen sollen. Und da gab es dann Erfahrungen von Indoktrinierung und es gab Erfahrungen von, dass es relativ offen erzählbar war. Mitglied werden, das habe ich jetzt auch nochmal bei Pionieren FDJ, das war der vom Staat vorgesehene Weg. FDJ heißt Freie Deutsche Jugend. Jeder sollte also mit 14 dann Mitglied der Freien Deutschen Jugend werden. Wurde nicht jeder, wurde man nicht Mitglied der Freien Deutschen Jugend, hatte man Probleme, mal mehr, mal weniger in der beruflichen Entwicklung. Oder Pioniere, das war dann quasi die vorgeschaltete Jugendorganisation. Deswegen schon als Pflicht, nicht tatsächlich, aber irgendwie, wenn man zum Beispiel studieren wollte und so weiter, denn doch musste man das machen, sonst kam man nicht so weiter wie gedacht. Was auch sehr kritisiert worden ist, auch im Wendebereich, ist halt diese vormilitärische Wehrunterricht und die Werbung nach Berufsoffizieren in der Schule oder auch, dass man sich 3 Jahre für die Armee verpflichten sollte, 1,5 Jahre war Pflicht und 3 Jahre war gewünscht. Ich mache jetzt mal, das ist das System, vielleicht ich habe jetzt noch Freizeit. Vielleicht kann man da, was man auch so hat, eine Vielzahl von meist günstigen Möglichkeiten lesen. Bücher waren subventioniert, entsprechend günstig. Fernsehen, es gab zwei Programme, DDR1, DDR2 und die vom Westen ausgestrahlten, die alle empfangbar waren. Urlaub, 15 Tage, habe ich schon gesagt. Gärten, Konzerte, Sport, Feiern, Theater, Kino, Disco. Auch Auslandsreisen waren möglich. Ich habe dann mal geguckt für Leute, die mir denken, man konnte gar nicht reisen. Also es war schon nicht so einfach. Aber zum Beispiel konnte man ohne Visum in die Tschechisch-Slowakische Sozialistische Republik fahren, also was heute Tschechien und Slowakei ist. Es gab aber auch Reisen. Ich habe jetzt mal 1988, was durch das DDR-Auslands, durch ein Reisebüro vermittelt worden ist, durch DDR-Reisebüros. Da waren es 230.000 Reisen in die Sowjetunion, 100 nach Ungarn, 100.000, 63 nach Bulgarien, 40.000 nach Polen, 4.000 sogar nach Jugoslawien, 1.200 nach Kuba, das war also wirklich dann ganz wenig, und sogar 1.000 nach Finnland, was natürlich auch wenig ist. Kleingärten nochmal von der Bedeutung her, es gab 2,6 Millionen Wochenendhäuschen und ungefähr 800.000 Kleingärten, die Jahrespacht war fast umsonst, 16 Mark. Und auch da ein unglaublicher Raum an Möglichkeiten, die nicht durch Gesetze oder Verordnungen geregelt waren. Also die Leute konnten, wer heute noch einen Kleingarten hat, der wird den Unterschied merken, was früher möglich war und was nicht. Ich kann leider nicht weiterreden, weil die Zeit vorbei ist. Aber egal, vielleicht noch ein paar abschließende Worte dazu. Ich habe halt überlegt, zum einen ist es, wenn wir sozusagen an so viele Grenzen stoßen im Kapitalismus, ne? Also jetzt haben wir die Friday for Future Bewegung, wo man merkt, oder ihr kennt das selber von Produkten, früher hat eine Waschmaschine 20 Jahre gehalten, heute geht die nach 2,5 kaputt. Also irgendwie gibt es Dinge, die sich nicht mehr gut entwickeln. Und wenn man darüber hinaus denkt, Kapitalismus überwinden will, dann ist es halt in irgendeiner Weise auch wichtig, sich mit den realen sozialistischen Experimenten mal anzugucken und vielleicht auch die Frage zu stellen, was will man da auf keinen Fall, wo müssen wir als linke, fortschrittliche Leute aufpassen, was geht nicht, und vielleicht auch zu gucken, aber was war da an Ansätzen schon da oder gut. Und gerade wenn man sich so diese selbstverwalteten Strukturen, die sich quasi, ich sag mal, unter dem Radar der offiziellen Gesellschaft entwickelten, da sind halt viele Sachen bei, die interessant sind. Ne? Aber es gibt auch offizielle Sachen, die interessant sind. Ne? Von diesem Kostenlosprinzip überall oder dass am Ende der Einheitslohn im ganzen Land da war. So eine Geschichte. Ne? Und die unter dem Radar, so mal als Beispiel, so wie sich Gartenfreunde halt organisiert haben und in ihrem Garten im Prinzip viel machen konnten, ohne dass es 50 Gesetze zu beachten gibt. Oder auch dieses, was ich mit dem Wohnen meinte, dass man auch in Häuser gehen konnte, die verfallen sind und dort vielleicht sich das Haus selbst erhalten konnte. Da waren halt interessante Sachen zu beobachten. Ja, vielleicht so viel. Vielleicht hat es ein bisschen neugierig gemacht. Guckt euch die Geschichte an. Heute ging es nicht um sozusagen das Thema Staatssicherheit und Repression der DDR. Das ist auch nochmal eine Extrasache, aber das ist auch zum Teil gut aufgearbeitet. Ich wollte einfach, dass vielleicht bevor man mit diesen Themen anfängt, nochmal grob weiß, wo spielt das überhaupt, ne? Und vielleicht ein bisschen Neugier machen, sich einzelne Aspekte genauer anzugucken. Aber mehr Zeit habe ich jetzt nicht. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke, Karl.